6 In Bethanien. Über den Hof kam gerade ein freundlicher junger Mann ihnen entgegen, bewillkommnete beide und lud zur Einkehr ein. Wie wohltuend berührte es beide, so freundlich eingeladen zu werden. Aber noch mehr beglückte es sie, als später Maria sie begrüßte. Seid willkommen in Bethanien, wer ihr auch sein mögt. Betrachtet euch als zum Hause gehörig und fühlet euch wie daheim. Zwar ist mein Bruder jetzt nicht anwesend, aber heute noch kehrt er wieder zurück. Im Geiste und in der Liebe Jesu aber wollen wir wie eins werden. Ruben sprach, wenn schon bei den ersten Worten unserer Begegnung eure Liebe so fühlbar ist, da sind schon alle unsere Sorgen wie verschwunden. Ich bin ein Flüchtling, nicht nur aus dem Tempel und aus dem Elternhaus, sondern auch vor mir selber floh ich hierher, in der Hoffnung, das zu finden, wonach mein Herz, überhaupt mein ganzes Sein, sich so sehnt. Der junge Mann, der beide führte, sprach einladend: Stärket euch und ruhet recht aus. Bethanien ist der Liebe geweiht, und ein jedes Sehnen wird, so es in unseren Kräften liegt, gestillt. Es ist ja der Liebe höchstes Sehnen, alles Leid und allen Kummer zu heilen, um das unruhevolle Herz wieder ruhig zu machen, damit es fähig werde, aufzunehmen das neue und gnadenreiche Leben aus dem Geiste Jesu, unseres Herrn und Meisters. Rot, sprach Ruben bewegt, dies ist ein anderer Ton als in Jerusalem. Wie im Himmelreich fühle ich mich. Nun kam auch Martha und begrüßte in ebenso herzlicher Weise die Geschwister. Rasch waren Brot und Wein zur Stelle. An einem Tische nahmen alle Platz, und die Schwestern stellten nun den jungen Mann als den Jünger Johannes vor. Nun erzählte Ruben von allem, was seine Seele beschwerte. Johannes aber sprach ermunternd: Mein Lieber, lieber Bruder, so du hier bleiben willst, bis der Herr und Meister selbst dir neue Wege ebnet und du in dir erkennst, dass du dann auch neue Aufgaben zu erfüllen hast, so möchte ich dich in der Folge Theophil nennen. Denn es liegt nicht nur daran, dass der Mensch einen Namen besitzt, sondern ein rechter Name soll auch den Menschen besitzen. Du willst Kämpfer und Erfüller sein. Darum trage diesen neuen Namen und sei versichert, dass in diesem Moment, wo du wahrhaft das Neue und Herrliche willst, alles Vergangene in dir wie ausgelöscht wird. Mit dem Willen zum wahrhaft Guten erkennst du auch den Herrn und Meister Jesus immer mehr, der, obwohl gestorben, dennoch lebt und uns sogar mehrere Male schon aufs Neue unterwiesen hat, nicht nachzulassen in der Tätigkeit zum Guten und Wahren. Wir alle hier in Bethanien und viele, viele Freunde wissen, der Herr lebt. Er ist wahrhaft vom Tode auferstanden. Theophil sprach erfreut: O, ich danke dir, Johannes, für deine Worte, die mich innerlich so beschwingen. Noch mehr aber fühle ich mich beglückt, da ich aus deinem Munde einen neuen Namen erhielt. Und es will mir scheinen, als ob du schon in mir einen anderen Menschen, als ich bisher war, schauen kannst. Wer so lange in Kälte, in Lieblosigkeit und Rechthaberei leben musste wie ich, dem tun sich Himmel auf, so man in eure Sphäre kommt. Wie reich bin ich entschädigt worden für die bittere Gefangenschaft in dieser einen Stunde. Und ich wage kaum daran zu denken, dass ich in diesem Glück bleiben darf. O Schwester Ruth, wie bedrückt mich der Gedanke, dass du heim musst zu Mutter und Vater, während ich hier bleiben darf. Schwesterchen, sprach Martha, pflege deine Mutter so weit, dass auch sie bald nach Bethanien kommen kann. Dann ist kein Grund mehr zum Sorgen. Hier bei uns ist Raum für viele. Ihr Menschen hier in Bethanien, sprach Ruth verwundert, was tragt ihr für ein besonderes Leben in euch, indem ihr einem jeden, der nach Bethanien kommt, sogleich helfen, ja, ihn beglücken wollt. Für mich ist es ein Wunder, solche Menschen kennenzulernen. Dazu in einer Zeit, wo überall Selbstsucht, Neid und Hass regieren. Mein Vater und auch mein Bruder sind Priester, also Diener Gottes, aber zu einem Ton von Liebe und Glück für andere konnten sie sich nie aufschwingen. Oft unterhielt ich mich mit meiner Mutter über Jesus von Nazareth und wir bewunderten seine Kraft sowie auch seine Zuneigung zu allen armen und kranken Menschen. Heute aber erlebe ich ein neues, welches ich aber doch ganz natürlich finde. Und es macht mich unsagbar glücklich, dass mein Bruder in dieser eurer Mitte wahrhaft froh werden kann. Ach, könnten meine Eltern nur einmal dieses Glück genießen. Liebe Ruth, sprach nun Maria, dein Vater ist schon öfter bei meinem Bruder gewesen, hat aber von diesem Geist und dem Leben hier nichts bemerkt. Im Gegenteil, voll Groll und mit Fluchen verließ er Bethanien. Und warum? Weil nur der alles als schön, gut und beglückend fühlen kann, der Schönes, Gutes und Glücklichmachendes in sich trägt. Von Jesus, unserem herrlichen Meister, wissen wir, dass nur die Herzen befähigt sind, wahrhaft und getreu im göttlichen Liebessinn zu handeln, die erkannt haben, dass Eigenliebe und Eigensinn die großen Hindernisse sind, die ein Menschenherz im Streben nach dem Guten und Wahren zum Stillstand bringen. Hat sich der Mensch von diesen Fesseln nun ernstlich befreit, dann erlebt er erst, wie wenig er bisher wirklich gelebt hat. Für deinen Bruder soll diese Stunde der erste Beweis für die Wahrheit unserer Lehre sein. Denn nichts tun wir ohne einen bestimmten Grund. Der Hauptgrund unserer Handlungen ist stets der, wie gewinne ich meine Mit- und Nebenmenschen, damit ich mit ihnen im Geiste eins werde. Denn ich weiß, dass ein jedes Herz, wenn es sich mit mir verbunden fühlt, sich auch diesen Geist und Liebeszug aneignen will, der andere in die Herzens- und Lebensgemeinschaft einschließt. Ich verstehe euch gut, antwortete Ruth. Aber kommt es nicht auch vor, dass Unwürdige eure Liebe empfangen und euch mit Undank lohnen? Seid ihr da nicht enttäuscht und kommen da nicht Gedanken, wo ihr bereut, Gutes und Liebes ihnen angetan zu haben? Schwester, sprach Maria, für eine wahre Liebestat gibt es niemals etwas zu bereuen, denn nicht um des Ansehens oder um des Dankes willen, sondern wahrhaft nur um der Liebe willen üben und pflegen wir diesen Geist, der uns schon so viel, so Reiches und Herrliches brachte. Kommt es vor, wie zum Beispiel bei deinem Vater, dass er unsere Liebe und unser Entgegenkommen nicht achtet und beachtet? Da fragen wir uns stets, haben wir es doch noch an etwas fehlen lassen? Und wir sind erst dann beruhigt, so in unseren Herzen die Zustimmung kommt, ihr habt im Geiste der Liebe richtig gehandelt. Glaube es, liebe Schwester Ruth, eine Liebe, und sei sie noch so klein, trägt den Keim himmlischer Herrlichkeiten in sich und lohnt und belohnt den Nehmenden wie den Gebenden. Freilich, auf die Zeit darf ich nicht warten, so sich noch keine Frucht der ausgesäten Liebe zeigen will. Wir alle hier in Bethanien haben nur das Verlangen, in allen Dingen möglichst so zu handeln, wie eben der Meister gehandelt hätte. Seine Liebe, die alle menschliche Liebe so hoch überragt, ist uns in allen Dingen das Vorbild. Darum mag kommen, wer da will. Bethanien ist und bleibt eine Pflegestätte seiner großen Liebe. Da trat Maria, die Mutter Jesu, mit Maria Magdalena zur Türe herein. Johannes machte die Eintretenden mit den Geschwistern bekannt, und ebenso herzlich war auch hier die Begrüßung. Als aber Theophil erfuhr, dies sei die Mutter Jesu, da bekannte er tief bewegt: Oh, wie war ich verirrt! Dieser Mutter habe ich so viel Trauer und Schmerz bereitet. Die Mutter Jesu aber tröstete: Mein lieber Bruder, nun, wo alles Leid überwunden, ist nicht mehr Grund zum Klagen. So aber der Menschensohn Jesus allen seinen Feinden vergeben hat, wird der Gottessohn Christus Jesus nicht anders handeln. Wir aber können und dürfen nicht mit Lieblosigkeit jenen gegenüberstehen, die da glaubten, mit seinem Tode der Welt und dem Tempel einen rechten Dienst geleistet zu haben. Es ist unsere Pflicht, sie mit doppelter Liebe und Aufmerksamkeit zu überzeugen, dass sie sich selbst das Beste raubten, nämlich den Erlöser und Friedefürsten. Er lebt, dies ist unsere Freude, er lebt. Das sei in Zukunft dein Glück und dein Halt in allen schweren Tagen. Nur was da lebt, kann uns etwas sein. Und was lebt, kann nicht verborgen bleiben. Darum hat er sich so manchem geoffenbart, der an seinem Herzen die große Sehnsucht trug, ihn zu schauen. Auch uns ist er erschienen und hat uns den Beweis erbracht, dass der Tod an ihm keine Spuren hinterlassen hat. Im Gegenteil. Nun trägt er einen unzerstörbaren Leib und ist Herr über alle Zeit und allen Raum. Wie wohltuend klingen diese Worte aus deinem Munde, sprach Theophil. Und mir ist, als ob in ihnen schon die Bestätigung liegt, dass er auch mir vergeben hat. Wie habe ich um diese Bestätigung gerungen? Wie aber blieb es in meinem Herzen so stumm, wenn ich verlangend rief, Jesus, möge mir helfen und mein Beistand sein. Aber nun ist alles gut. O du gütiger Gott, wie soll ich dir danken, dass ich wieder froh sein darf? Lass mich werden wie diese hier, damit ich nichts mehr zu bereuen habe. Lieber Bruder, sprach nun Johannes, lerne vor allem Jesus erst näher kennen, damit du vertraut wirst mit seinem Wesen und seinen Eigenschaften. Prüfe ernstlich, aber überstürze nichts und sei offen gegen uns, denn wir sind gern bereit, dir zu helfen. Denke aber stets daran, hier handelt es sich um ein ganz neues Leben, um das wahre und ewig währende Leben deiner Seele. Siehe, wie bald ist dieses irdische Sein dahin, dann stehen wir vor einem rein geistigen Leben, welches aber hier im irdischen Sein grundlegend und bestimmend seinen Anfang nehmen muss. Wisse, darum nur wurde uns allen durch Gnade die große Liebe Gottes zu uns Menschen so lebendig offenbar gemacht, dass wir dieses neue Leben im vollkommenen Menschen anschauen lernten, in all seiner Macht und Herrlichkeit. Du bist Priester und kennst die Schrift, doch ihr begnügt euch mit dem äußeren Buchstabensinn des Wortes. Allein der innere Sinn im Worte Gottes, welches Licht und Leben ist und neues Leben schafft, ist dir noch fremd. Wir aber sind durchdrungen von diesem heiligen Leben in jedem Worte, das uns durch das Fleisch gewordene Wort Jesu geoffenbart wird. Doch all dies musst du erst in dir selber erleben und musst es als dein eigenes Erkennen besitzen, damit dir weitere unnötigen Kämpfe erspart bleiben. Ruhe dich nun mit deiner Schwester genügend aus. Es wird richtiger sein, wenn Bruder Lazarus deine Sache in die Hand nimmt. Er wird bestimmt das Richtige finden. Wenn du willst, kannst du jetzt mit mir hinaus in den großen Garten gehen, wo wir noch viele Arbeiter beschäftigen können. Deine Schwester aber wird lieber bei den Frauen bleiben. Von Herzen gern, sprach Ruth. Da kann ich wenigstens für unsere Mutter noch recht viel erfahren von dem Heiland, den wir ja nie hören durften. Ich gehe gern mit dir, sprach Theophil, da ich doch zu keiner Ruhe komme, ehe ich nicht mein künftiges Schicksal kenne. Wie erstaunte er über den großen Garten, durch den mitten hindurch ein breiter, schöner Weg ging, und rechts und links Gemüse und Früchtesträucher gut gepflegt, das Auge entzückten. Oh, welche Ordnung in diesem Garten, sprach er bewundernd. Da sieht man, wie die Liebe tätig war. In meines Vaters Garten sieht es dagegen wenig schön aus. Er wird ja auch von fremden Leuten versorgt. Bruder, entgegnete Johannes, alles und ein jedes Ding gibt zurück das zuvor Empfangene. Wir wissen, dass, wenn wir eine jede Verrichtung mit Liebe und Freude ausführen, uns auch Dankbarkeit und Freude zurückkommt. Schaue einmal diese Feigen und Dattelbäume an. Mit welcher Wonne erfüllen sie das Herz, da sie schon so viel Frucht angesetzt haben? Wem, meinst du wohl, wem die Ernte gehört? Nun, dem Besitzer Lazarus doch. Denn einen zweiten Besitzer wird der Garten wohl nicht haben. Schlecht geraten, Bruder Theophil, lächelte Johannes. Alles, soweit du blicken kannst, ist Eigentum der Liebe, die bei uns durch Jesus eingekehrt ist. Dieser Ertrag ist schon von vornherein bestimmt für die Armen und Hilfsbedürftigen. Doch dort, weiter links, wo die Ölbäume stehen, liegt der wertvolle Grund dieses Besitztums. Alle Häuser, die du hier siehst, sind Wohnungen, und dahinter liegen die Stallungen. Eine jede Familie lebt mit ihren Kindern für sich, und doch sind wir alle nur eine große Familie. Die Alleinstehenden wohnen dort vorn links vom großen Wohnhaus und werden vom Hausherrn beköstigt. Die großen Vorratskammern und Scheunen liegen ganz hinten. Und auch in ihnen ist der Segen der sprechendste Beweis, dass wir ohne die geringste Sorge noch 1000 Arbeiter mehr beschäftigen könnten. Wie groß sind denn die Besitzungen dieses Menschenfreundes? Und wie viele Arbeiter sind hier beschäftigt? Bruder Theophil, wie groß das Besitztum ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Schau hin, auch der halbe Ölberg gehört uns, und mehr als 500 Arbeiter sind hier wohl schon beschäftigt, und ein jeder fühlt sich wohl und zufrieden. Auch ist es ein besonderes Zeichen unserer Brüderlichkeit, dass wir keine Aufseher, sondern nur Arbeitseinteiler haben. Denn es ist keiner mehr und keiner weniger, sondern im richtigen Sinne ist eigentlich ein jeder Mitbesitzer. Die Freude strahlt aus allen Augen, so Lazarus oder seine beiden Schwestern bei ihren Leuten einkehren. Kannst du nun verstehen, was es heißt, Bethanien, eine Pflegestätte der großen Liebe? Lieber Johannes, du nennst mich immer Bruder. Aber noch nicht habe ich den Beweis erbracht, dass ich dein Bruder bin. Du opferst mir deine Zeit und verfügst über sie, als wärest du Herr deiner Zeit. Ist es wirklich dem Herrn und Besitzer gleich, ob du tätig bist oder nicht? Nach welchen Richtlinien ist denn eigentlich eure gesamte Tätigkeit aufgebaut, Bruder Theophil? Deine Fragen sind berechtigt, da du ja vor der Wahl stehst, ein Bewohner und Arbeiter in Bethanien zu werden. Also höre, wir handeln stets nach dem Gesetz der Liebe, welches lautet: Alles, was du willst, dass man dir tue, tue zuvor dem anderen. Weiter handeln wir nach dem herrlichen Vorbild unseres Meisters, der uns praktisch zeigte, dass wir nur zum Dienen und um glücklich und zufrieden zu machen, unser ganzes Sein einzusetzen haben. Dies ist alles, mit wenig Worten dir gesagt. Aber ein Menschenleben reicht nicht aus, um diese hohen Aufgaben zu vollbringen. So sind wir alle denn täglich bemüht, Vollzieher seines Willens zu werden. Und sein Segen kehrt wahrhaft sichtbar bei uns ein. Bruder Johannes, jetzt nenne ich dich auch Bruder. Wenn dem so ist, dann lege ich meine Priesterwürde ab und bleibe bei euch als der geringste Arbeiter. Welchen Frieden und welch sorgenfreies Sein lebt hier ein jeder, während dort im Tempel. Bruder, rede nicht weiter und wirf nicht Schatten, sondern nur Licht auf all das Verkehrte. Alles, was wir sind und sein dürfen, ist Gnade über Gnade. Ist es doch die ewig erbarmende Liebe selbst, die uns dieses Erdenleben in seinem wahren Sinn offenbarte und vorlebte. Und nur dadurch sind wir im großen Vorteile all denen gegenüber, die dieses Leben und Wirken der ewig wahren Liebe noch nicht erfassen und erkennen durften. Es ist nicht nur so, dass uns in unserem irdischen Erdenleben das Bewusstsein geworden ist, wir durften die große Macht und Herrlichkeit Gottes in unserem Meister erschauen, sondern wir haben erlebt und erleben noch täglich dieses wunderbare und unaussprechliche seiner großen Liebe, die uns Menschen zu Empfängern seiner herrlichsten Gnadengaben machen will. Bruder Johannes, mir ist, als sei ich herausgezogen aus einer Welt des Hasses und Neides, und darf nun erleben eine Welt der Freude und des himmlischen Friedens. Sage nur noch dies ein. Sind wirklich alle hier bei dem Menschenfreunde Lazarus so beglückt wie du? Oder gibt es hier doch auch noch Unfrieden? Bruder, denke ja nicht, dass dieser innere Frieden und dieses Glück unserer Betätigung hier in Bethanien nur eine Zugabe sei, weil wir den Herrn und Meister anerkannten. Nur ein täglicher heiliger Kampf mit uns selbst kann diesen Frieden in uns zeitigen. Heiliger Kampf, sage ich. weil es sich um das Heiligste handelt, nämlich um unser Leben und Sein für ewig. Hast du dich aber durchgerungen zu diesen großen, herrlichen Lebensideen und Gedanken, dann kommt die Folge von selbst. Dich treibt dann das neue Leben in diesem Sein, nie die Hände und Füße ruhen zu lassen, sondern zu schaffen und zu wirken aus diesem Geiste. Da erst diese Tätigkeit uns wahrhaftes Glück bereiten kann. Darum, mein Bruder, wie ich schon sagte, lerne Jesus kennen, denn er ist. Er lebt in diesem Leben. Er ist unsere ganze Liebe und Seligkeit. Aber ein solches Leben ohne ihn wäre für uns undenkbar. Von Süden her erklangen Töne wie von einem Horn. Da sagte Johannes, man ruft zum gemeinsamen Mahl nach dem Speisehaus. Lassen wir nun diese Unterhaltung, denn auch du musst erst in dir verarbeiten, was in aller Fülle dir heute gereicht wurde. Siehst du, wie nun die Brüder ihre Arbeiten verlassen und zum Essen gehen? Es ist eine schöne Sitte, gemeinschaftlich das Essen einzunehmen. In dem großen Wohnhaus ist für die vielen Gäste gedeckt, während für die Arbeiter und vielen Helfer im Speisehaus gekocht und gedeckt wird. Beide gingen nun zurück nach dem Wohnhause. Da sprach Theophil, Bruder, ich dachte, wir gehen nach dem Speisehause. So aber lenken wir unsere Schritte nach dem Hause, wo wir Einkehr hielten. Ja, Bruder, ihr beide seid doch jetzt unsere lieben Gäste. Da würden Martha und Maria nicht dulden, dass ich dich nach dem Speisehaus führte, obwohl es dort dasselbe Essen gibt. Erst Bruder Lazarus muss alles ordnen, ehe du zum Hause gehörst. Schau hin, dort im Hofe scheinen wieder neue Gäste angekommen zu sein. Ja, es ist ein ganzer Tross von Wagen und Pferden. Da kommen wir aber ungelegen, sprach Theophil, wenn so viel Gäste ankommen. Denn wir sind doch immer noch Fremde. Bruder, warum zweifelst du an unserer Liebe, die im Dienen doch das Letzte geben will? Dies darfst du nie mehr tun, wenn ein künftiges Wirken von Erfolg sein soll. Für uns gibt es keine Fremden, sondern nur Brüder, auch die, die uns noch nicht kennen. Sieh hin, auch Lazarus ist gekommen. Wir wollen ihn begrüßen. Lazarus aber sah schon von Weitem, dass Johannes noch jemanden bei sich hatte, den er nicht kannte. Darum ging er den beiden entgegen und begrüßte Theophil mit den Worten, »Willkommen, mein Bruder, im Namen des Herrn. Möge dir Bethanien geben, was du im Stillen erhoffst. Jetzt aber fühle dich wie zu Hause. Ich wollte, ich könnte dir so danken, wie es mein Inneres möchte. Aber mir fehlen die rechten Worte. Dann danke mit deinem Herzen dem Meister. Denn Worte allein tun es nicht. Aber schau, Johannes, wieder sind herrliche Brüder angekommen. Dort siehst du Demetrius und dort vorn Ursus, zwei tüchtige Stützen schon für den Meister. Doch entschuldige mich noch, damit auch die vielen Tiere in ihre Ordnung kommen. Im Hause ging es lebhafter zu. Maria und Martha waren umringt von den Angekommenen. Es war ein Freuen und Fragen. Da kam Johannes mit Theophil, ging auf Demetrius und Ursus zu und sagte: Meine Brüder, welch eine Freude, euch in Bethanien zu begrüßen. Wir hörten schon von euch. Aber nehmt erst einmal Platz. Eine große Freude aber harret eurer noch, die ich euch nun bereiten will. Johannes ging hinaus und fragte nach der Mutter Maria. Da kam sie schon mit Maria Magdalena und Ruth und fragte: Mein Sohn, wer ist denn mit Lazarus gekommen? Es ist ja eine ganze Karawane in den Hof eingefahren. Mutter, komm und sieh selbst. Es sind Herzen, die nach der Liebe Sehnsucht haben und hier in Bethanien erfahren wollen, der Liebe heiligstes Geheimnis. Nun kamen sie mit Johannes in die Stube und freundlich grüßte Maria, dem alten Demetrius die Hand reichend: Im Namen Jesu heiße ich dich und deinen Sohn willkommen in Bethanien, dieser Pflegestätte wahrer Jesusliebe. Möchtest du hier erfahren und erleben der Liebe heiligstes Leben, damit auch du empfangen kannst den Geist, der uns alle belebt? Dir aber, mein junger Bruder, zu Ursus gewendet, möchte ich eine Sehnsucht ins Herz legen, dass du überall, wohin auch deine Schritte dich lenken, ein Bethanien aufbauen möchtest. Dann kam auch Lazarus und sagte: Ihr, meine Lieben, mit des Herrn Hilfe ist alles schon in Ordnung gebracht. Nun gebet euch der heiligen Herzensruhe hin, denn nun sorgt die Liebe für euch. Es wurde das Nachtmahl aufgetragen, fleißige, hilfsbereite Hände brachten in kurzer Zeit, was nur möglich war: Früchte aller Art, Honig, Brot, kaltes Fleisch und genügend Wein, um Hunger und Durst zu stillen. Und nach kurzem Gebet beteiligten sich alle fröhlich an dem Mahle. Lazarus unterhielt sich mit Ursus und Demetrius leise, da er zwischen beiden seinen Platz hatte. Theophil aber saß neben Johannes, der schweigsam sein Mahl einnahm. Er sah wohl oft zu Ruth hin und suchte ihren Blick, aber Maria besprach noch vieles mit ihr. Allen schmeckte die gute, aber einfache Kost, nur Theophil konnte nichts essen. Wie Schleier legte es sich vor seine Augen. Am liebsten wäre er hinausgegangen, um seinen tiefen Schmerz zu verbergen. Johannes beobachtete seinen Schützling, schwieg aber, da er wusste, dass des Herrn Geist mächtig an ihm arbeitete. Da bemerkte Ursus, der Römer, dass mit Theophil innerlich etwas nicht in Ordnung sei, und fragte Lazarus: Wie kommt es, dass dieser Bruder hier so unfrei ist? Trägt er Herzeleid und Kummer? Lazarus antwortete: Bruder, es ist ein neuer Gast. Ich habe ihn erst kurz begrüßt. Dass er Kummer und Sorgen hat, beweist schon, dass er nach Bethanien gekommen ist. Denn seit Jahren ist Bethanien eine Zufluchtsstätte für alle bedrückten und sorgenvollen Herzen. Da ist es leicht zu erkennen, wer alte oder neue Freunde sind. In der Zeit, wo ihr noch hier weilen werdet, könnt ihr viele solche Schicksale erleben und daraus lernen. Denn uns allen ist ja die herrliche Aufgabe geworden, zu helfen, zu lindern und zu heilen. Wenn das Mahl beendet ist, wollen wir versuchen, ihn froher zu stimmen. Lieber Lazarus, Kommen nur eure Freunde nach Bethanien? Fragte Ursus wieder. Oder wohl auch Fremde, die die Absicht haben, euch zu schädigen? Da bin ich ganz ohne Sorgen. Der Herr hat uns ein Geschenk vermacht, welches unbestechlich ist, nämlich zwei große Hunde. Von weitem wittern sie schon das Fluid eines jeden Ankommenden. Und Freunde oder Menschen mit gutem, ehrlichen Willen können ungehindert näher kommen. Aber so da Fremde, Templer oder gar Feinde kommen, da darf es keiner wagen, einen Schritt nur näher zu treten. Durch gewaltiges Bellen melden sie die Ankunft solcher Fremden, und wir sind gewarnt und handeln dann im Geiste des Herrn, damit uns jeder Vorwurf erspart bleibt. So hat dieses Geschenk des Herrn doch einen sehr guten Zweck zu erfüllen, entgegnete Ursus. Wie auch bei Markus, so wie in dem Fischerdörfchen es schien, als wenn der Herr mit solchen Geschenken mehr die Zukunft bedachte als die Gegenwart. So ist es auch. Aber mit dem Zeitpunkt, wo des Herrn Geist und Liebe vernachlässigt oder verleugnet würde, gehen auch diese Segnungen zu Ende. Also wirkt unsichtbar doch überall des Herrn Geist. Und so verstehe ich nun erst, dass er euch nicht fehlte und auch sein Tod nicht euren Glauben an ihn erschüttern konnte. Doch, mein Bruder, er fehlte uns von früh bis spät. Wenn wir auch wussten, im Geiste ist er uns nahe, so waren doch die Tage seines Hierseins stets herrliche Festtage. Erstens übernahm er die Sorge für alles, und zweitens waren wir selber von allem Irdischen enthoben. Was tat es, so wir nicht schliefen? Er stärkte uns mit wunderbarer Frische. Was schadete es, so wir das Essen vergaßen? Er sättigte und stärkte uns durch das Einfließen seiner Kraft. Und oft lebten wir schon im Himmel, während Engel unseren Erdendienst versahen. Bruder Lazarus, sehnst du dich da nicht wieder zurück nach der Zeit, wo der Herr und Meister Einkehr in deinem Hause hielt und euch solche Freuden bereitete? Mein teurer Bruder, höre, was ich dir jetzt sage, und grabe diese Worte fest in deinen Herzensgrund. Nach jener Zeit sehne ich mich nicht mehr, da mein Verhältnis zu Jesus ein viel, viel herrlicheres geworden ist. Solange er noch Mensch war, habe ich in meinem menschlichen Empfinden oft das Bedürfnis und die Sehnsucht gehabt, wieder mit ihm und seien es nur Stunden zusammen zu sein. Warum wohl, wirst du fragen? Weil der Herr unserer Schwäche, unserer Sehnsucht entgegenkam und alle Übel in uns beseitigte, durch die wir schwach und sehnsüchtig wurden. Aber siehe, er brachte das schmerzlichste Liebesopfer, um unser aller ewig Glück, und hinterließ nun uns allen für immer seinen herrlichen Geist, der in uns alles das bewirken soll, was er vorher persönlich in seiner Liebe uns allen tat. Früher waren wir die Nehmenden, aber jetzt sind wir die Gebenden. Ich weiß, dass ich nun sein lebendiges Werkzeug, seiner Liebe dienendes Kind sein darf. Darum bin ich glücklich, weil ich sein darf, wozu mich seine Liebe würdig machte. Bis ich mir diese Anschauung zu eigen mache, wird es noch geraume Zeit dauern, meinte Ursus nachdenklich, da ich ja auf das Glück verzichten musste, solche Seligkeiten bei ihm zu genießen, wie ihr und andere. Sage das nicht, Bruder Ursus. Der Herr weiß um alles, weiß auch um deine Liebe. Doch lebe ganz der Gegenwart in dieser Liebe. In ihr ist der Herr gegenwärtig. Das Mahl, das für Theophil viel zu lange dauerte, war beendet. Da sprach Lazarus zu ihm: Lieber junger Freund und Bruder, komm mit hinaus zu der Ruhebank unter dem großen Baum. Dort wollen wir beide eins werden, damit du deiner Last entledigt wirst und ich Gelegenheit finde, als Mittler des Herrn dir helfend die Hand zu reichen. Theophil antwortete erfreut: Gerne komme ich mit, doch bitte ich meine Schwester Ruth auch mit einzuladen, da sie nicht hier bleiben kann, sondern nach Jerusalem zurück muss. Lazarus war einverstanden, und mit einem freundlichen Gruß verließen die drei das Mahl. Nun seid beide ganz offen, wie auch mein Herz für euch offen steht, sprach Lazarus einladend. Unser Herr Jesus aber möge das Rechte uns finden lassen. Theophil erzählte erst stockend, dann fließend alles, was ihn so bedrückte, was er erlebte und erleiden musste. Und Lazarus unterbrach ihn auch nicht ein einziges Mal. Als aber Theophil fertig war, erzählte Ruth von dem Leben im Elternhause und wie hart und lieblos der Vater mit der Mutter und ihr war. Nur der Tempel war seine Liebe, und dem Tempel galt sein Leben. Wir gehen zugrunde, wenn dieser Zustand so bleibt. Darum helft uns, ihr guten Menschen in Bethanien. Lazarus sprach tröstend: Ja, helfen wollen und werden wir auch. Aber was wird mit eurem Vater? Seht, bis nach Jerusalem reicht meine Hilfe nicht. Darum müsstet ihr schon nach Bethanien übersiedeln. Es ist Raum und Arbeit genug hier. Aber ihr müsstet es freiwillig tun, da ich euch nicht nötigen darf. Du, Ruth, gehst morgen Vormittag heim und lässt so bald wie möglich deine Mutter hierher bringen, damit sie gesund wird, da sie, wie ich herausfinde, eine krankhafte Liebe zu deinem Bruder hat. Will sie bleiben, dann gut. Ihr alle habt euren freien Willen. Du aber, mein Theophil, willst du der Gnade und der Liebe Jesu dich würdig machen, dann brich mit deiner Vergangenheit und werde eine Neugeburt im Geiste und im Lichte der Wahrheit Jesu. Keiner kann dir helfen, wenn du nicht zuerst selber Hand ans Werk legst. Doch jeder von uns kann dich unterstützen, so dein Wille lebendige Tat wird. Siehe, bis jetzt standest du unter der Zuchtrute des Gesetzes. Von nun an aber stehst du unter der fürsorgenden und leiderlösenden Liebe. Doch deine Ziele seien von nun an nicht mehr nach dem leiblichen Wohlergehen gerichtet, sondern darauf, dass du den Willen Gottes tust. Sein Wille aber lautet: Liebe deinen Nächsten, denn auch er ist, genau wie du selber, ein Kind aus seiner Liebe. So lasset uns nun hineingehen. Wir vergessen leicht, dass auch noch andere auf uns warten. Als sie in die große Stube traten, waren Ruth und Theophil erstaunt, wie viele sich noch eingefunden hatten, die atemlos den Erzählungen des Demetrios lauschten und was alles sich beim alten Markus ereignete, als Ursus vor Sehnsucht, den Herrn zu schauen, fast krank geworden wäre. Beim Eintreten der drei schwieg nun Demetrios, aber Lazarus bat: Erzähle und erfreue nur weiter unsere Herzen, denn wir alle haben eine herzliche Freude, so neue Liebesbeweise des Herrn offenbar werden. Demetrios aber entgegnete: Meine Freunde, es ist genug für heute. Lasset nun auch uns etwas erfahren, was unsere Herzen mit neuer Liebe zu ihm erfüllt. Es geht uns so wie einem Hungrigen, der nicht satt werden kann und immer nach neuer Speise verlangt. Siehe, Bruder Lazarus, dein Bote nach dem Heilbade des Markus hat uns so viel erzählt von den Wundertagen in Bethanien, dass wir dem Herzenszuge nicht widerstehen konnten, hierher zu reisen. Nun sind wir hier an der Stätte, die so erfüllt ist von herrlichen Erinnerungen, da sein Fuß diesen Erdboden heiligte. Meine Brüder, begann Lazarus, nichts tun wir lieber, als von dem zu zeugen, dem wir alles zu danken haben. Doch wo sollen wir anfangen und wo aufhören? Denn alles war ja Gnade, war seine sichtbare Liebe. Seht, Jesus kam ja nie, um ein Zeugnis zu geben von seiner Kraft und Macht, sondern um uns einzuweihen in den herrlichen Geist seiner Liebe, welcher sein vollkommenes Leben war, und uns hineinzuführen in dieses Reich seiner Liebe und großen Herrlichkeit. Das Herrlichste, was ich euch bezeugen muss, ist: Da, wo der Herr weilte, waren Himmel und Erde in eins verschmolzen. Für den Herrn gab es nur ein Ziel: uns allen zu zeigen, wie auch wir diese Vollkommenheit erreichen können. Um uns aber den hohen Wert der rechten Vollkommenheit im Menschen zu zeigen, erlebten wir Dinge, die einem Weltgesinnten, nach irdischem Strebenden völlig unglaublich, ja fast töricht erscheinen müssen. Darum, lieber Bruder, wollen wir uns recht Zeit nehmen mit dem Erzählen. Denn ich hoffe doch, euch noch recht lange hier zu haben. An diesen Wunderdingen aber hängen wir nicht im Geringsten. Nur seine Liebe und sein vollkommenes Innenleben sind es, die hier in Bethanien sprechen sollen. und zwar durch unser aller Tun. Als einmal der Herr mit mir allein oben auf dem Söller saß, sprach ich: Herr, Ewigkeiten reichen nicht zu, um dir die Dankbarkeit auszudrücken, die ich und wir alle dir schulden, für das, was du uns zeigtest und gabst, an irdischen wie an geistigen Gütern. Das sagte der Herr: Bruder Lazarus, da hast du wohl recht, aber ich bin nicht gekommen, um euch zu Schuldnern zu machen, indem ich euch meine Macht, Kraft und Herrlichkeit offenbare, sondern um euch anzuspornen, gleich mir, ein neues, vollkommeneres Leben zu leben, welches verwurzelt und verankert ist im ewigen Urleben Gottes. Dieses Leben ist dann heilig und stellt die Ordnung aller Dinge wieder her, die durch Adams Fall verloren ging. Darum siehe, alle die herrlichen Eigenschaften im Menschen, seien es Liebe, Weisheit, Ernst und Wille, müssen in der Ordnung, ja, müssen pure Ordnung sein. Dann erst ergänzt sich in dir eins mit dem anderen, und dann hat sich auch die Wandlung schon wie von selbst in dir vollzogen, als das große, heiß umstrittene Ziel, das Einswerden mit dem Ewigen. Hat sich diese innerste Verbundenheit mit dem großen Gottesleben in dir vollzogen, dann ist alles, was du tust, nun erst dein Werk. Warum dein Werk? Weil Gott in seiner herrlichen Vaterliebe alles als das Werk seines liebenden und dankbaren Kindes gern ansehen will. Wenn du nun von Dankbarkeit reden willst, so müsste auch ich von Dankbarkeit reden. Doch ich glaube, dass dies nicht mehr nötig ist, da wir uns kennen und alles, was mein ist, nun das deine ist. Seht nun, liebe Brüder, in diesem Sinne richten wir hier unser Leben ein und erleben so täglich seine Liebe und Gegenwart aufs Neue. Ursus konnte gar nicht genug seine Sinne auf Lazarus richten, damit kein Wort ihm entging. Als aber Lazarus nun schweigen wollte, bat er: O, höre nicht auf, das Bild von seiner Liebe zu schildern. Schon das Anhören macht mich innerlich so froh und glücklich. Ja, wir glücklichen Menschen, und dieses Glück hat dein Volk, haben deine Stammesgenossen nicht erkannt? Jetzt verstehe ich den Herrn ganz, so er sagte: Meinen Geist lasset in euch die rechte Triebkraft sein. Der wird euch in alle Wahrheit führen und leiten. Lazarus entgegnete: Ja, meine lieben Brüder, um diesen seinen Geist ringen wir trotz allem noch fortwährend, wenn uns so viele Widerwärtigkeiten begegnen, wo wir eben beweisen müssen, des Herrn Geist ist in uns. Und darum ist es gut, dass der Herr im Geiste immer noch lebendig unter uns weilen will. Aber nur noch kurze Zeit, die der Herr selbst bemessen hat. Dann sind wir ganz auf den Geist als den alleinigen Führer und Tröster in uns angewiesen. Demetrius fragte, was heißt noch kurze Zeit? Der Herr ist doch auferstanden und lebt sein eigenes herrliches Leben. Ist er nicht da, wo sehnsüchtige, liebende und dankbare Menschenkinder sind und kann zu Hilfe kommen, wann er will? Bruder Demetrius, antwortete Lazarus sinnend, auch uns ist noch nicht völlig klar, was der Herr mit uns, seinen Jüngern, noch vorhat. Denn er gab Anordnung bei seinem letzten Besuch in Jerusalem, wo die Jünger und noch einige Freunde regelmäßig sich zusammenfinden, dass sie zusammenbleiben sollen in Liebe und ständigem Gebet, bis er aufgefahren sei in seine ewige Urheimat, von wo dann der herrliche Tröster und Führer uns erst zu eigen gegeben werde. So ist also des Herrn Mission noch nicht ganz abgeschlossen, fragte Demetrius. Da der Herr noch bestimmte Vorgänge euch erleben lassen will. Johannes erhob sich und sprach mit sanften Worten: Freunde, Brüder und Schwestern, des Herrn Liebe ward unser Teil. Und diese genügt für alle Zeiten, uns zu beglücken und zu beseligen. Aber auch wir sind noch nicht völlig wiedergeborene Menschen und tragen Teile in uns, die noch völlig unerlöst sind. Denn wie bald verfallen auch wir noch in unser altes, früheres Eigenleben zurück. Und wie schnell vergessen wir manchmal, dass wir Jünger des Herrn sein wollen, im stets heiligen Kampfe mit uns und mit unserer Umwelt ist uns so viel schon geworden, dass wir sagen können, durch des Herrn Hilfe und Beistand haben wir vieles überwinden können. Nun gibt es aber noch einen anderen Umstand, den wir nicht gerne in Rechnung ziehen, der aber für uns alle sehr wichtig ist. Nämlich, solange wir wissen, der Herr ist mit seiner ganzen Persönlichkeit bei uns und unterstützt uns mit seinem Einfluss, da wird es uns ja sehr leicht gemacht, in seiner Liebe zu wirken und die Gegner in uns und um uns zu entwaffnen. Stehen wir aber allein auf dem Boden, da sich unsere Liebe betätigen soll, dann ist es viel schwerer, eines wahren Gotteskindes würdig zu handeln und zu wandeln. Denn wir können nicht immer in jedem Fall wissen, was Gottes Wille nun ist. Wäre jedoch der Wille Gottes als bestimmtes Gesetz in jede Seele gelegt, so könnten wir ihm ja nur zurückgeben, was wir einst erhalten haben. Die ewige Liebe aber will nicht Gesetztes, sondern ein ganz neues, freies Liebeleben aus ihren Kindern erblühen sehen. Darum hat unser herrlicher Vater in vorsorgender und weitschauender Weisheit sein Leben und seinen alles durchdringenden Geistfunken tief verhüllt ins Menschenherz gelegt, so dass nun ein jedes im Geiste und in der Jesusliebe wach werdende Kind ganz in sich selber finden muss, in welcher Art es seine Liebe betätigen will und auch seine Feinde besiegen soll. Es muss deshalb für jeden Gottsuchenden in der wichtigen Zeit seiner inneren Entscheidung eine dunkle Zeit kommen, wo er sich ganz allein fühlt und die ewige Liebe für ihn völlig unsichtbar bleibt, damit die treuen Kinder alles, auch das Kleinste, selbst finden und der keimende Same der eigenen Liebebetätigung seine freie Entwicklung erhalte. Wir haben hier einen neuen, aber auch herrlichen Beweis dafür in unserem Bruder Theophil. In tiefer Not und im Zweifel betete er lange zu Gott, aber alles blieb stumm und dunkel. Dann fand er in sich den Gedanken, dorthin zu gehen, wo die Anhänger des Meisters sich oft aufhielten, und dort erhielt er die Kunde von der Auferstehung des Herrn. Weiter fand er in sich das Kalte und Lieblose, welches bisher sein Element war, und findet jetzt in sich, dass sein ganzes Leben ein verkehrtes und unwürdiges war. Wo ließ sich der Herr erkennen und gab ihm Beweise seiner Liebe und Vergebung? Aber, Brüder, seine weitere innere Entwicklung zur Vollkommenheit kann nur aus seiner freien Liebebetätigung geboren werden. Dasselbe gilt auch von dir, Schwester Ruth. Alles, was ihr nun tut, müsst ihr wie aus eurer Liebe heraus tun. Dadurch werdet ihr sicherer und bewusster und eure Handlungen werden bei weitem wertvoller, als wenn der Herr nur neben euch stünde und flüsterte euch zu: Tue dieses oder jenes. Wie anders wollten wir denn in Zukunft des Herrn Lehre und Wahrheit verkünden, als nur in dem Bewusstsein: Du, Herr, bist in mir das wahre Leben. Dein Geist führt mich in diese Sicherheit und Klarheit aller Dinge, so dass ich schon von Weitem erkennen kann die Absichten des Gegners und seiner Anhänger. Fürchtet euch nicht, denn ich bin es. So lauteten die Worte des verklärten Meisters. Und nur in unserer Furchtlosigkeit quillt sein Leben, sein Einfluss, sein Wille und seine Kraft in uns empor. Und ich kann dadurch erst beweisen: Der Herr und Meister lebt, und ich lebe in ihm und durch ihn. Dieses zu wissen, macht uns erst zu seinen wahren Jüngern, zu Helfern und Förderern seiner großen Erlöserideen. Ebenso wunderbar ist es aber auch zu erleben, wie diese Sicherheit und diese Kraft in uns wächst, wenn man alles unterlässt, was den Herrn je betrüben könnte. Gut hast du gesprochen, lieber Bruder Johannes, sprach Ursus. Es löste in mir volle Befriedigung aus. Aber wenn ich dich recht bitte, so erzähle uns noch etwas vom Herrn und Meister. Und zwar, wonach mich besonders verlangt, wie verhielt sich der Herr am letzten Tage eures Beisammenseins, da er ja bestimmt wusste, was mit ihm und mit euch geschehen werde. Mein Bruder, antwortete Johannes sehr ernst, wir verstanden den Herrn nicht, als er uns sagte, wir wollen hinaufgehen nach Jerusalem, damit an dem Menschensohne alles vollendet werde, was geschrieben ist durch die Propheten. Denn er wird verspottet, gegeißelt, ja getötet werden, aber am dritten Tage wieder auferstehen. Wir verstanden ihn nicht. Und warum? Mit allen Fasern unseres Herzens sträubten wir uns, nur dem Gedanken nachzugehen, es könnte ihm solches geschehen. Keiner dachte daran, dass es je so werden könnte. Der Meister selbst war ruhig und ließ uns in unseren Gesprächen allein. Wir hofften auf irgendeine Fügung, wodurch noch alles sich klären würde. Als sein Geheiß an mich und Bruder Petrus kam, das Osterlamm in der Stadt zu bereiten, wusste ich, mit dem Herrn ist eine Veränderung vorgegangen. Denn noch nie brauchten wir für etwas zu sorgen, da er ja selbst die Sorge für alles übernahm. Wir richteten nun das Osterlamm nach gewohnter Weise und waren für uns im kleinen Saale nach seinem Willen, konnten aber nicht bemerken, dass der Meister traurig sei. So blieben wir allein bis zum Abend, wo er nun äußerte, ich gehe heim zum Vater, um allen denen die Stätte zu bereiten, die in mir das Heil und das neue Leben gefunden haben. Ich lasse euch allein, auf das in euch sich bewähren möge mein Leben aus Gott, welches ist Kraft und Wille. Da wussten wir, dieses Abendmahl mit den bedeutsamen Abschiedsreden ist das Letzte. Aber glauben konnten wir es nicht. Erst als wir sahen, wie eine große Traurigkeit über seine Seele kam und der Meister die erschütternden Worte sprach, einer unter euch wird mich verraten. Da umklammerte ich den Herrn und fragte ängstlich, verraten, verraten dich, Herr, der du den ganzen Himmel in uns eröffnet hast? Unmöglich. Unmöglich, sprachen entsetzt auch die Brüder. Wer ist es, Herr? Bin ich es? Riefen mehrere zugleich. Der ist es, der jetzt mit mir in die Schüssel taucht. Spricht der Herr zu mir. Dann aber laut. Du aber, mein Judas, was du tun willst, tue bald. Wir waren bestürzt über diese Worte. Als aber Judas wirklich hinausging, da musste ich mich an den Herrn lehnen und sagte, Herr und Meister, tief betrübt bin ich über den Bruder Judas, dass er es fertig bringt, uns jetzt zu verlassen. Aber eines verstehe ich nicht, dass du den Bruder Judas nicht zurückgehalten hast, seine verirrten menschlichen Ideen in die Tat umzusetzen. Da antwortete der Herr: Johannes, und ihr, meine Brüder, höret, eben um den Verblendeten nicht zu richten, muss er sich dessen entledigen, was sich in ihm gegen mich angesammelt hat. Keiner von euch weiß so gut wie er um die Kraft und die Herrlichkeit Gottes im Menschen. Und er möchte, dass diese Schätze allen seinen Stammesgenossen zugute kommen sollen. Doch nur nach seiner Art, nach seinem Erkennen, als den irdischen Messias, der vom Joch der Römer befreit. Doch verachtet ihn nicht und stoßet euch nicht an seinen Handlungsweisen. Wisset, vor Millionen von Jahren, da bat er mich um einen besonderen Dienst. Doch heute, wo er vor der Erfüllung seines Wunsches steht, handelt er im verkehrten Sinne. Darum ist in der Schrift auch von ihm die Rede. Sprach Jakobus: Herr, wenn du willst, gehe ich ihn suchen und will versuchen, sein verkehrtes Tun ihm vor Augen zu halten. Antwortete der Herr: Und wenn ihr alle geht, würde es euch doch nicht gelingen, ihn zur Umkehr zu bewegen, da sein Streben nach Macht und Besitz ihn völlig blind gemacht hat. Er ist jetzt das Werkzeug feindlicher Kräfte, und so muss sich die Schrift erfüllen. In allem, was Gottes Geist einst durch Prophetenmund schon verkündete. Dann sprach der Herr in Wehmut weiter: Die Stunde ist da, wo ich mich trennen muss von euch, meinen Brüdern. Du Johannes, du Petrus und du Jakobus, ihr waret die, die ich am tiefsten schauen ließ in die Geheimnisse des Reiches Gottes. Ihr seid die geistigen Grundpfeiler meiner Lehre, welche sich in Liebe, Glauben und Vertrauen in allen Lebenslagen bewähren sollen. Darum bauet ihr alle auf diesen Grund, den diese drei Brüder symbolisch darstellen, und errichtet mir im Geiste ein Haus meiner würdig und wert. Denn ich habe euch geliebt und werde euch lieben immerfort. Ich komme wieder und dinge euch aufs Neue, wenn ich vollendet habe das Werk, welches nach Erfüllung verlangt. Wir aber konnten des Herrn Worte nicht fassen. So blieben wir noch eine Stunde im tiefen Schweigen um den Herrn. Keiner wagte, ein Wort zu reden. Wir standen unter einem unbekannten seelischen Druck und erschraken alle, als der Herr sprach: Lasset uns gehen. Die Zeit ist da, wo der Menschensohn verherrlichen muss, das in ihm wohnende Gottesleben. Da sprach Bruder Philippus: Herr und Meister, bleibe doch bei uns. Dein Vatergeist wird schon einen anderen Weg zeigen, der dich nicht solche Opfer kostet. Und dann, Herr, sind dir nicht alle Dinge möglich. Ein Hauch und deine Feinde sind nicht mehr. Wie viele Male hast du bewiesen deine Macht, Kraft und Herrlichkeit. Tue es auch heute. Meine Brüder, antwortete der Herr, Wund und Wehe ist mein Herz, weil gerade ihr, die ich berufen habe, als Zeugen meiner großen Aufgabe, die ich doch lösen muss und will, dieser so verständnislos gegenübersteht. Wisset, das Opfer, das ich zu bringen gewillt bin, ist ja der letzte Akt des Gehorsams, den der Menschensohn Gott schuldig ist. Nur dadurch ist es möglich, dass ein Weg gebahnt werde für alle, die nach Erlösung von der Materie und nach der Würde eines Gotteskindes streben. Darum haltet mich nicht auf. Der Wille einzugehen in den Gotteswillen darf keine Bedenken aufkommen lassen. Wir gingen aus der Stadt über den Bach Kydron und im Garten Gethsemane vollzog sich der letzte und schwerste Kampf des Meisters, dem wir wiederum kein rechtes Verständnis entgegenbringen konnten. Nun stand Ursus auf und sprach mit seiner echt römischen Gesinnung: Verzeihet mir, liebe Brüder und Schwestern, dass ich unterbreche. Und dich, Bruder Johannes, frage: Hat denn keiner von euch den Mut gefunden, zu sagen: Herr, wenn du schon ein Opfer bringen willst, so will auch ich ein Opfer bringen und an deiner Seite sterben? Haben wir in guten Tagen deine Liebe, Macht und Herrlichkeit erlebt, haben wir zu jeder Zeit als deine Zeugen dir zur Seite gestanden, so gehören wir untrennbar zusammen. Und auch der Tod vermag uns nicht zu trennen. Denke ja nicht, lieber Bruder Johannes, dass ich euch einen Vorwurf machen will. Aber wie kann ein treuer Diener seinen Herrn in der Stunde der Not und des bitteren Kampfes verlassen? Wenige Minuten schenkte mir der Herr, aber in diesem Gnadengeschenk liegt für mich so Großes und Gewaltiges, dass ich, ohne mit einer Wimper zu zucken, in den Tod für ihn ginge. Ruhig entgegnete ihm Johannes: Bruder Ursus, ich verstehe dich ganz, und dein Eifer entspricht nur deiner Liebe. Aber der Herr wollte nicht, dass wir uns in Gefahr begaben. Als Bruder Petrus mit dem Schwert einen Kriegsknecht verwundete, heilte er sogleich die Wunde und gebot uns, das Schwert beiseite zu legen. Er musste eben das große Opfer allein darbringen. Siehe nun, all das Geschehene hinter uns liegt, wissen wir auch, warum er auf unsere Sicherheit bedacht war. Weil er uns noch ausrüsten will, mit der Kraft aus der Höhe, und uns zu Sendboten machen will für sein großes, gewaltiges Erlösungswerk. Johannes schwieg und alle anderen auch. Dann sagte die Mutter Maria: Bruder Lazarus, Es ist sehr spät geworden. Es wird richtiger sein, dass wir Frauen die Gemächer aufsuchen und uns der Ruhe hingeben. Auch habe ich mit meinem Schützling noch manches zu besprechen, da ich ihn vielleicht auf Wochen nicht zu sehen bekomme. Du hast recht, Maria, entgegnete Lazarus. Auch unsere Gäste werden der Ruhe bedürfen. Ihr aber, liebe Brüder, wenn ihr das Zeichen zum Frühmahl hört, dann erhebt euch von euren Lagern. Du aber, Herr Jesus, stärke unsere Liebe und unseren Willen und gib uns deinen Segen. Amen. Amen, sprachen die anderen. Dann brachen alle auf, Lazarus aber begleitete seine Gäste in ihre Zimmer und segnete sie noch beim Abschied. Maria aber sprach zu Ruth: Komm, mein Kind, in meiner Kammer ist dein Ruheplatz. Du wirst Bedürfnis haben, dich über so manches noch auszusprechen. Denke, ich sei deine Mutter und zugleich deine Schwester. Da entgegnete Ruth: Oh, wie wird sich meine Mutter nach einem Bericht von uns sehnen. Es ist die erste Nacht, die ich fern vom Elternhaus verbringe. Aber wiederum, wie wertvoll war der heutige Tag mit all seinen Erlebnissen. Wie froh muss ich sein, dies alles miterlebt zu haben. Es ist ja ein anderes Leben, eine ganz neue Welt, die sich mir hier offenbarte. Sage mir nur dies eine, liebe Mutter Maria. Wenn ihr schon solch große Liebe und solch ein Bedürfnis habt, anderen unglücklichen Menschen zu helfen, wie groß muss da die Liebe Jesu gewesen sein, der da sterben konnte für andere? Maria erklärte ihr liebevoll: Mein Kind, für diese Liebe hat die Erde noch keinen Ausdruck. Wenn alle Zungen diese Liebe rühmen würden, wäre es immer noch viel zu wenig. Schau einmal nach oben, zum Himmelszelt, Stern an Stern, Licht an Licht, und es ist doch nur ein Bruchteil der Schöpfung, die ihr Dasein dem Herrn und Schöpfer zu danken hat. So wie Menschenmund nicht besingen kann die ganze Schöpfung in ihrer Pracht und Größe, so kann auch kein Mund die Liebe des Herrn und Meisters zu uns Menschen darstellen. Doch, mein Kind, erfasse diese Liebe in deinem Herzen, dann erlebst auch du, was Tausende erlebten. Nimm morgen auf deinem Wege das Wort mit: Seine Liebe trug den Sieg davon. Und auch du wirst in solcher echten Liebe Sieger werden. So nun Ruhe. Die Liebe wacht auch über deinen Schlummer. Und so wie ich dich liebe aus seiner Liebe, so übe auch du sie. Dann ist die Liebe auch dein Teil. Und Frieden und Freude dein Lohn. Nun schlafe ruhig, mein Kind. Gottes Liebe wacht. Liebe Mutter Maria, sprach Ruth noch, wie danke ich dir für dieses liebevolle Wort. Oft werde ich mich nach diesen erlebten Stunden sehnen. Ach, könnten doch meine Eltern, vor allem der Vater, den Geist erfassen, der hier in Bethanien lebt. Aber könntest du auch meinem Vater so vergeben, wie du meinem Bruder vergeben hast? Es wird sich mein Vater zwar schwer überzeugen lassen von eurer vergebenden Liebe, so ich aber schon vorher weiß, dass ihr in Bethanien niemandem etwas nachtragt, so kann ich ja viel bestimmter und sicherer auftreten und habe eine heilige Waffe in der Hand. Denn es wird wohl viel Kampf noch kosten. Segne mich, liebe Mutter Maria, da ich gewillt bin, diesen Kampf aufzunehmen. Und nicht eher werde ich ruhen, bis auch mein Vater einsehen wird, dass sein ganzes Leben, seine ganze Ehe und unsere Kindheit ein zerstörtes Leben waren. Nun ich Bethanien erlebt, das Heim, wo Liebe und Frieden wohnt, weiß ich, wofür ich ringen werde. Ich weiß nicht, ich bin von einem Willen durchdrungen, von einer freudigen Kraft, die ich gar nicht an mir kenne. Mein Kind, siehst du, wie wechselvoll das Leben ist. Erst weintest du vor Weh, dann vor Glück, und jetzt bist du schon erfüllt von dem Geiste des Herrn, der da alle frei und froh machen will. Dies ist die Antwort des Herrn und Meisters Jesu in deinem Herzen. Darum freue dich, auch du bist erwählt. Es kamen auf einen Augenblick auch noch die beiden Schwestern Maria und Martha und schauten nach dem jungen Mädchen. Und da sie sahen, wie sie vor Glück strahlte, sprach Martha: Schwesterchen, komm recht bald wieder. Wir sehnen uns nach dir. Dein Glück ist auch das unsere. Doch dein Leid wird auch unser Leid sein. Wir wissen schon, dass es dir gelingen wird, deine Eltern zu überzeugen, dass hier bei uns ein jeder sein Leben in rechter Freude genießen kann. Und noch für viele ist Raum in Bethanien. Nun, liebe Ruth, wollen wir Abschied nehmen, denn frühmorgens gibt es Arbeit in Hülle und Fülle. Darum sagen wir dir noch, komme recht bald wieder. Wir warten auf euch. Solltest du aber Hilfe und Rat nötig haben, sende einen Boten. Wir geben gern das Verlangte. Oder, so du kannst, komme selbst. Ihr Guten, sprach Ruth gerührt, eure Liebe ist wie der Duft vieler herrlicher Rosen. Immer mehr und mehr wird man durchdrungen von dem Überschönen und Überlieblichen hier. Wie oft werde ich an euch denken müssen. Nun küssten sich die Mädchen und weinten vor Freude über das Glück, das sie sich finden lernten durch die Liebe des Meisters. Die Mutter Maria aber sagte: Nun, Kinder, zur Ruhe. Der Tag hatte seine Lasten und Mühen und legte uns als Lohn unsere Schwester Ruth an das Herz. Der kommende Tag bringt neue Mühen, dazu ist Kraft vonnöten. So seid gesegnet aus dem Geiste Jesu und von der Liebe bewacht bis zum Erwachen. Noch ein Händedruck und Ruth war mit Mutter Maria allein. Nun, Kind, nimm noch einen Kuss von mir. erinnere dich oft an diese Stunde, denn sie soll dir heilig sein und bleiben. Geht es dir schwer und weißt du nicht, wo aus und ein, so denke an diese Stunde. Der Herr und Meister gab mir in seiner erbarmenden Liebe so unendlich viel Schätze, dass ich immer und jederzeit aus der Schatzkammer seiner Liebe austeilen kann. Nach meinem Belieben, denke daran, dass auch du jetzt begnadet bist, als Verwalter seiner Heiligtümer bestellt zu sein. Enttäusche deinen Herrn und Gott, deinen Heiland und Erlöser nicht. Bleibe kindlich, bleibe immer fromm und rein. Dann wird auch dir, mein Jesus, dein Gott und Vater sein. So ruhe in Frieden. Und sein Friede sei dein Anteil. Schlafe ruhig. Die Liebe wacht. Amen. So endete dieser Tag in Bethanien.